SWR 2 Forum.
Rache für Soleimani. Droht jetzt ein Krieg mit dem Iran? Am Mikrofon ist Martin Durm. 3 Tage Trauer hat das iranische Regime angeordnet. 3 Tage, in denen das Volk den toten General beweinen soll. Heute endeten die Trauerfeierlichkeiten mit Soleimanis Begräbnis in seiner Heimatstadt Kerman. Was danach kommt, ist offen. Die Mullahs jedenfalls haben Tage der Rache versprochen. Dass das keine leeren Drohungen sind, davon sollte man jetzt ausgehen. Die Frage ist nur, wann, wie und in welchem Ausmaß das Regime zurückschlagen wird und was dann wiederum Donald Trump anrichten könnte. Bricht da womöglich ein so noch nicht dagewesener verheerender Krieg über die Menschen im Nahen Osten herein, die eh schon heimgesucht sind von Kriegen in Syrien, in Libyen, im Jemen? Oder lässt sich die große Katastrophe doch noch verhindern? Darum geht es in diesem SWR2-Forum mit Christian Hahnl. Er ist Nahost-Spezialist der Bertelsmann-Stiftung, mit Christoph von Marschall, Chefkorrespondent des Berliner Tagesspiegels, und mit Reinhard Baumgarten, lange Zeit ARD-Korrespondent für den Iran. Herr Baumgarten, das iranische Staatsfernsehen hat heute immer und immer wieder Bilder von Menschenmassen in Wut und in maßloser Trauer gezeigt. Wie nah kommen eigentlich diese Bilder der Realität im Iran? Bebt da wirklich ein ganzes Volk vor Zorn und dem kollektiven Wunsch nach Rache?
Also ich denke mal, was wir in Teheran gestern erlebt haben, heute in Kerman, das ist nicht vom Regime inszeniert. Viele Leute, die da mitmarschieren, trauern wirklich. Man muss ein bisschen auch die besondere Mentalität der iranischen Kultur kennen. Trauer spielt im Iran, spielt gerade bei den Schiiten eine unglaublich große Rolle. Hinzu kommt, dass eben Qasem Soleimani schon jemand war, der nicht nur für das Regime stand, für das Regime hat töten lassen. Nicht nur im Irak, nicht nur in Syrien, sondern eben auch im Iran. Sondern er gilt vielen auch als Held. Das muss man anerkennen. Wer jetzt auf die Straße geht, ist nicht notwendigerweise 100% oppositionell, aber auch nicht 100% regimetreu. Was wir gerade erleben, ist mehr oder weniger eine patriotische Aufwallung. Mhm. Es geht darum, ein Mann wurde umgebracht, der in den Augen vieler Iraner viel für den Iran geleistet hat.
Sie kennen die Leute im Iran gut. Sie waren oft in Städten auf dem Land unterwegs. Wie populär, Sie haben das angedeutet, aber tatsächlich, wie populär war dieser Mann eigentlich, der ja vor allem im Ausland oft auf, ja, auch mörderische Weise aktiv war?
Also mich haben Freunde angerufen am Freitag, oder respektive ich habe sie auch angerufen, weil ich natürlich wissen wollte, wie ist die Stimmung. Und wir haben mehr oder weniger in Chiffren gesprochen. Ja, wir haben von dem Wassermann gesprochen, von dem Wasserwerker. Man vermeidet dann, den Namen direkt zu nennen. Wir wissen, vieles wird überwacht, ob das jetzt WhatsApp ist oder Mobiltelefone. Es gab diesen Riesenanschlag Anfang der 80er Jahre, bei dem ja auch Beheshti damals umkam, viele Leute des Regimes umkamen. Und es wurden wirklich Leute von der Straße weg verhaftet, die mit einem Lächeln erwischt wurden, weil sie sich über diesen Anschlag auf das Regime gefreut haben. Insofern ist sehr, sehr ambivalent die Stimmung. Die Soleimani, und davon gibt es sehr, sehr viele, das weiß ich aus eigener Anschauung, nicht schätzten, die halten sich jetzt sehr zurück mit Äußerungen, ob das übers Internet geht oder über irgendwelche Messenger-Dienste. Und wer ihn eben als solcher anerkennt, als Held, als jemand, der Verdienste hat, der zeigt jetzt seine Trauer.
Herr Hahnl, all diese düsteren Drohungen, die Massen, die Tod Amerikas skandieren, auch diese Massenpanik mit über 50 Toten beim heutigen Begräbnis, das erinnert einem ja fast an die bösen alten Tage unter Ayatollah Khomeini. Warum werden diese Bilder derzeit produziert und auch beschworen? Hat das einen politischen Sinn?
Ich teile da die Einschätzung von Herrn Baumgarten, und aus meinem ersten Besuch im Iran vor 15 Jahren erinnere ich mich sehr, was mich damals beeindruckte, waren diese öffentlichen Friedhöfe. Das heißt, die Erinnerungskultur an die vielen hunderttausenden Toten im Iran durch den Krieg mit dem Irak, unter dem das Land gelitten hat, und das Narrativ, dass sie alleine 8 Jahre gegen fast die ganze Welt gestanden haben und ihr Land verteidigt haben, ist ein wichtiger Motivationsschub in auch in den dem die Menschen auf die Straßen heute gehen. Ich gehe auch davon aus, dass viele in Anführungsstrichen gezwungen wurden, sich daran mit zu beteiligen, weil es wurden da auch 3 Feiertage ja ausgerufen. Das Regime möchte in meiner Einschätzung zeigen, dass es eine Einheit gibt zwischen dem Volk und der Führung, dass es ideologisch gefestigt sei in seinem anti-amerikanischen und schiitisch-islamisch-nationalistischen Bewusstsein und auch davon ablenken möchte von den Wochen der sozialen und politischen Proteste. Die Bilder, die wir noch in Erinnerung haben aus dem Iran, in dem die Menschen auf die Straße gegangen sind gegen die Preiserhöhungen und die Folgen, die sich aus Sanktionen und der Wirtschaftspolitik des Landes ergeben, die dann brutal niedergeschlagen worden sind.
Wir haben ja in den letzten Monaten erlebt, wie tief das Land gespalten ist. Einerseits in diejenigen, die sich dem Westen annähern wollen, andererseits in ideologisch-religiöse Hardliner. Ist es diese Trauer jetzt tatsächlich, die so etwas schaffen könnte wie eine neue Einheit zwischen Volk und Regime? Oder ist das einfach nur ein Strohfeuer der Trauer?
Also ich sehe da jetzt keine neue Einheit zwischen Führung und Bevölkerung. Es gibt einen Teil der Bevölkerung, die das Regime mit all ihren Strukturen unterstützt. Es gibt ja viele Hunderttausende, die in diesen Volksmobilisierungseinheiten oder Basiji und auch in den Revolutionsgarden beteiligt sind und das Regime stützen. Es gibt einen großen Teil, die sich von der Politik verabschieden möchten. Nach meinem letzten Besuch im Iran vor 14 Monaten hatte ich den Eindruck, dass die Menschen einfach aufgrund des Ausstiegs der Amerikaner aus dem Atomprogramm und der damit und den Sanktionen und damit der beendeten politischen und vor allen Dingen auch wirtschaftlichen Öffnung des Landes sehr unter den Sanktionen leiden, sehr darunter leiden, dass ihnen viele kleine Freiheiten genommen worden sind, denn viele junge Leute haben dort in den letzten 3 Jahren Start-ups gegründet, kleine Unternehmen gegründet, künstlerische Freiheiten ausgelebt, die wurden doch sehr zurückgeschraubt. Und es gibt einen Großteil, so berichten mir meine Freunde, die auch hier sind, dass viele junge Leute würden gerne raus aus diesem ganzen Zwang. Und so ist es nach meiner Wahrnehmung der Wunsch des Regimes, nicht nur die Regimestruktur zu erhalten, also jede Form von Regime-Change zu verhindern, aber auf der anderen Seite so schnell wie möglich alle Sanktionen loszuwerden, damit es wieder finanzielle Ressourcen hat, um einfach die politische und die ökonomische Struktur des Landes zu erhalten.
Davon ist man momentan sicher weiter entfernt denn je. Herr von Marschall, Sie beschäftigen sich intensiv mit amerikanischer Außenpolitik im Nahen Osten. Nun wollte Trump ja mit der Tötung Soleimanis am vergangenen Freitag eigentlich das iranische Regime schwächen. Hat er womöglich genau das Gegenteil bewirkt? Hat er es gestärkt?
Das kommt darauf an, auf welche Seite dieser Gleichung man schaut. Es ist sicher so, wenn wir heute diese Aufwallung sehen, über die meine beiden Kollegen ja bereits gesprochen haben, dass das sicher zu einem Großteil authentisch ist, also nicht nur vom System gesteuert, sondern so empfunden, Wut auf Amerika. Und wenn man das vergleicht mit der Situation, die wir vor 2-3 Wochen hatten, mit Massenprotesten gegen das Regime, auch Massenprotesten gegen die aggressive Außenpolitik des Regimes, dann muss man sich ja klar machen, jeden Dollar oder wie auch immer Sie das nennen wollen, jedes Geld, das die Mullahs im Ausland zur Unterstützung von Milizen oder des Terrors ausgeben, fehlt ja im Inland und verschärft die Wirtschaftskrise nicht. Also hier haben wir einen wirklich klaren Umschwung im öffentlichen Bild, da haben Sie recht. Das Mullah-Regime hat insofern einen emotional-politischen Vorteil errungen. Auf der anderen Seite, ob sozusagen nur die militärischen Aktionsmöglichkeiten ohne Soleimani besser sind als vorher mit ihm. Wir haben ja darüber gesprochen, wie effektiv er war und welchen Heldencharakter er hatte. Das ist natürlich ein herber Verlust. Und wie das nun weitergeht, muss man sehen. Ich möchte gleich noch hinzufügen, ich glaube nicht an diese Warnung vor dem großen Krieg, der jetzt droht. Weder die USA wollen diesen großen Krieg. Donald Trump ist in einem Wahljahr, da will er Ruhe haben. Eigentlich keine neuen Risiken durch außenpolitische Abenteuer. Und die iranische Führung ist klug genug, um zu wissen, dass sie einen offenen Konflikt mit den USA nur verlieren kann. Da kann sie gar nicht gewinnen. Deswegen wollen die den auch nicht. Und insofern kommt mir das manchmal, diese spezielle deutsche Angst, ständig vor dem großen Krieg zu warnen. Das ist eine sehr emotionale Reaktion in Deutschland, die sie in Nachbarländern, die etwas vertrauter sind mit Außenpolitik oder anderen europäischen Ländern wie Frankreich und Großbritannien so nicht antreffen. Das sollten wir uns hier in Deutschland auch immer wieder klar machen, dass wir viel emotionaler reagieren in solchen Fragen, als andere große europäische Länder.
Das sind doch Länder, die nicht solche großen Kriege losgetreten haben und deren Länder nicht so kaputt waren wie Deutschland. Spielt auch eine Rolle.
Die Psychologie. Ja, das können wir ja gerne erklären, aber wir wollen doch erstmal das Faktum festhalten. Lesen wir einfach mal französische oder britische Zeitungen. Lesen wir mal die gemeinsame Erklärung der Kanzlerin und des französischen Präsidenten und des britischen Premierministers. Das ist ja geradezu völlig kontra gegen die Stimmung, die wir in weiten Teilen der deutschen Medien erleben.
Naja, auf der anderen Seite gibt es natürlich schon eine Eskalation in der Rhetorik. Es gilt ja als sicher, dass der Iran schon jetzt irgendeine Art von Gegenschlag plant. Nun hat Trump schon mal von 52 potenziellen Zielen gesprochen, die er dann seinerseits zerstören lassen wollte, darunter auch Kulturstätten, wie er sagte. Nähert er sich denn jetzt dem Punkt an, vor dem viele gewarnt haben, dem Punkt, wo der Mann, der das mächtigste Militär der Welt befehligt, auch davor nicht mehr zurückschrecken würde?
Natürlich würde er davor zurückschrecken. Nochmal.
Warum sagt er es dann?
Ja, wir sind doch hier nicht in einem Dialog oder in einem Konflikt zwischen rational handelnden Mächten, die jeweils der gleichen Logik folgen. Sie haben jeweils ihre eigenen Rationalitäten. Und wir müssen deswegen mit etwas Abstand darauf schauen. Ich meine, natürlich sind die Massendemonstrationen, die wir im Iran sehen, nur mal ein Beispiel zu sagen, wesentlich größer, als es an einem normalen Freitag ist. Aber wenn wir an einem ganz normalen Freitag auf Teheran und auf Moscheen schauen würden, könnten wir in kleineren Mengen genau dieselben Drohungen hören, genau dieselben Flüche über Amerika, über Israel. Nein. Das ist keine substanzielle. Sie können mir gleich das gegen, wenn Sie eine andere Meinung haben, können wir gleich drüber reden. Aber wir müssen uns jetzt nicht gegenseitig unterbrechen. Und genauso ist das mit Trump in seiner generellen Mittelostpolitik. Der weiß, dass er es mit einem Gegner zu tun hat, der meint, kalkuliert, im Wahljahr könne man sich wesentlich mehr erlauben, aus der Kalkulation heraus, dass Trump gebundene Hände hat. Das war eine Fehlkalkulation von General Soleimani, der ihm selber zum Opfer gefallen ist. Trump muss einmal draufschlagen. Aber die Dialektik, zu der gehört auch, weil Trump einmal seine Aktionsfähigkeit und Willigkeit bewiesen hat, kann er, je nachdem, was der Iran macht, auch einmal nicht reagieren. Wenn der Iran als Gegenschlag amerikanische Bürger und amerikanische Einrichtungen angreift, wird es eine Gegenreaktion geben. Wenn der Iran als Gegenreaktion, was weiß ich, nur einen Cyberangriff macht oder mal wieder sich gegen saudische Ölanlagen richtet oder ein nicht-amerikanisches Schiff im Golf angreift mit einer Mine, dann ist Trump überhaupt nicht gezwungen zu reagieren.
Herr Baumgarten, Ihr mehrmaliges Nein müssen Sie begründen.
Ja, ich weiß nicht, wie oft mein Vorredner in Teheran gewesen ist, vor allem an einem Freitag. Es ist eine Stadt mit 15, 16 Millionen Einwohnern. Es gibt genau einen Ort, einen einzigen Ort, anders als in Istanbul, Kairo, Jakarta oder sonst wo auf der Welt, muslimischen Welt, einen Ort in Teheran, wo es ein Freitagsgebet gibt mit 4000 Teilnehmern. Und wenn Sie freitags durch Teheran laufen, Isfahan, Yazd, Tebris, wo immer Sie wollen, dann werden Sie keine Massenaufläufe finden. Und ich war bei etlichen sogenannten El-Quds-Demonstrationen dabei. Das ist der letzte Freitag im Ramadan, wo die iranische Führung eben aufmarschieren lässt. Und die wurden jedes Jahr dünner. Die Märsche wurden jedes Jahr leiser. Also dieses Bild zu zeichnen, der Iraner an sich geht sowieso freitags auf die Straße und ruft Morbar Amerika. Es ist einfach falsch. Es ist einfach
unwissend. Das habe ich auch gar nicht gesagt. Jetzt,
nein.
Jetzt bauen Sie einen Pappkameraden auf. Sie sagen etwas anderes,
Sie haben
als was ich
mit so viel
habe.
Werf gerade dargestellt, dass der Iraner sowieso per se freitags nach dem Gebet.
Ich habe gesagt, dass Sie an anderen Freitagen auch Drohungen gegen Amerika bekommen können, nur nicht in diesen Größenordnungen. Also genau das, was Sie auch gerade schildern.
Nein, Sie bekommen nicht das in so diesen gar nicht. Sie bekommen das so gar nicht, weil anders in der sunnitischen Welt finden im Iran, im schiitischen Iran, in solchem Ausmaß gar keine Freitagsgebete statt.
Herr Hanel, es gibt ja auch eine andere Lesart dieser ganzen Ereignisse und die besteht darin, dass viele sagen, nicht Trump, sondern der Iran hat womöglich diese Krise provoziert. Seit Monaten hat es immer wieder Angriffe schiitischer Milizen auf US-Truppen im Irak gegeben, zuletzt im Nordirak in Kirkuk, da wurde ein US-Bürger getötet. Dann gab es diese Fast-Erstürmung der US-Botschaft in Bagdad, auch von iranhörigen schiitischen Milizen gesteuert. Trump, die USA, so heißt es, habe immer wieder vor eben diesem Szenario gewarnt. Der Iran habe das ignoriert und so sei es eben jetzt zu dieser Eskalation gekommen. Teilen Sie diese Einschätzung?
Also die Eskalationsstufen gibt es ja nun schon seit fast 2 Jahren, sprich seit dem Ausstieg der Trump-Administration aus dem iranischen Atomprogramm mit den folgenden zusätzlichen Sanktionen auf das Land und das Regime. Versucht Amerika mit einer Strategie des massiven Drucks, so wie Außenminister Pompeo das immer sagt, die Iraner zu einem anderen Verhalten mit ihnen verbündeten Milizen im Nahen Osten zu drängen. Die iranische Führung reagierte mit sogenannten massiven Widerstand. Das heißt, das, was Sie unter anderem angesprochen haben, Angriffe auf Tankschiffe im Golf, in der Straße von Hormuz, im arabisch-persischen Golf, oder eben auch auf saudische oder auch auf Verbündete Amerika, nämlich Saudi-Arabien, auf die Ölanlagen in Saudi-Arabien oder eben wie jüngst auch auf amerikanische Einrichtungen im Irak, aber eben über verbündete Milizen. Das heißt, es sind sozusagen die Iraner, wie ich vorhin sagte, wollen weg von diesen Sanktionen. Sie wollen verhindern, dass sozusagen der amerikanische Druck das Land und das Regime weiter in Schlittern bringt. Gleichzeitig wollen die Iraner eben dass die iranische Führung da raus und versucht das eben durch Nadelstiche. Und der letzte Nadelstich war wohl eben so, dass Trump da eben einen ziemlich großen Hammer auf den letzten Nagelstich draufgesetzt hat, mit dem Angriff oder mit dem Attentat auf den iranischen Generalmajor Soleimani und eben auch auf den übrigens irakischen General al-Mohandes. Wir sind schon auf einer Eskalationsstufe, wo ich mich frage, hat jetzt die iranische Führung auch mit diesen Demonstrationen eine Haltung oder sozusagen eine Erwartungshaltung erzeugt, indem sie jetzt auch gegenüber der Bevölkerung in der Pflicht sagt, wir müssen jetzt den Amerikanern zeigen, dass wir wirklich Widerstand leisten können, was ihr auch anerkennt als Widerstand. Und gleichzeitig, wie würde dann eben Trump wieder darauf reagieren, wenn er im Wahljahr ist? Und darauf können wir eigentlich keine Antwort geben. Außer dass eben beide Seiten keinen Krieg wollen, was ich auch glaube. Wenn aber die Iraner wieder indirekt quasi Nadelstiche bringen, kann das in Washington im Weißen Haus aufgefasst werden als eigentlich sind doch die Iraner dahinter. Also werden wir gegebenenfalls das Land bombardieren. Wir erinnern uns, Trump wollte mal Bomber losschicken auf Iran vor einigen Monaten nach einem Angriff auf Tanker im Golf, hat das aber, als die Flugzeuge in Luft waren, abgeblasen. Das heißt, er kann auch so reagieren.
Ja, also in der Eskalation sind wir schon. Ich finde nur, dass diese Warnungen vor dem großen Flächenbrand, die sind übertrieben. Ich kenne eigentlich nur Leute, die sich mit dieser Region intensiv beschäftigen, die zu der Analyse kommen, dass beide Seiten diesen großen Flächenbrand nicht wollen,
richtig,
auf jeden Fall vermeiden wollen. Mhm. Und das sind ja keine Widersprüche. Nicht? Man kann sozusagen im Moment in einer Eskalation sein, in einer gegenseitigen, und trotzdem kann diese Eskalation Grenzen haben. Das ist ja erstmal eigentlich eine gute Nachricht, wenn wir alle glauben, dass es auch bei diesen unterschiedlichen Rationalitäten, der das Mullah-Regime und der die US-Regierung folgen, dass es dann dennoch einen gewissen Konsens gibt, wie man diesen Konflikt austrägt und vor allem, wie man ihn nicht austrägt.
Und das Interessante ist, wenn wir jetzt mal das Verhältnis von Israel und Iran und seinen Verbündeten in Syrien anschauen, nicht? Also wie Iran guckt, wie weit kann ich gehen, wann schlagen die Israelis mit ihrer Luftwaffe gegen Einheiten der Revolutionsgarden und ihrer Verbündeten im Assad-Syrien zu. Und diese roten Linien werden immer wieder ausgetestet und Iran hat ganz vorsichtig, aber langsam sich zurückgeschraubt, aber sich trotzdem in Syrien eingegraben. Das heißt, die Strategie kann sehr, sehr wahrscheinlich sein, dass man den Einfluss, den man gerade im Irak, in Syrien, auch im Libanon hat, mit den wenigen finanziellen Ressourcen, die einem gerade noch so zur Verfügung steht, versucht zu halten, zu retten, in die Zeit nach den Wahlen in den USA, um dann zu sehen, wer ist dran. Und gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dann doch auf Augenhöhe mit den Amerikanern zu einem Vertrag zu kommen?
Herr Baumgarten, wäre der Iran überhaupt in der Lage, auch nur ansatzweise so etwas wie einen militärischen Konflikt mit den USA zu riskieren?
Nein, überhaupt nicht. Mhm. Seit 1979 gibt es internationale Rüstungssanktionen, Militärsanktionen gegen den Iran. Das Rüstungszeug, das Rüstzeug, das die Iraner besitzen, ist zum großen Teil homemade, selbstgemacht. Die Iraner sind findig, sie sind wiev, aber das ist kein Vergleich mit dem, was die amerikanische Seite und die Verbündeten der Amerikaner auffahren können. Da sprechen wir wirklich vom modernsten Kriegsgerät auf dem Planeten. Die Iraner werden, und da stimme ich Herrn von Marschall zu, sie werden hier nicht zu einem großen Rückschlag ausholen, weil das wäre wirklich dann ein Backfire. Ich glaube sogar, dass Donald Trump, wenn es denn kommen würde, die ganz große Keule zieht. Ich meine jetzt nicht die Atomraketen, um Gottes Willen, aber ich meine die Atomanlagen. Ich glaube, wenn die Iraner wirklich so dumm wären, jetzt militärisch zu reagieren und den Amerikanern richtig massiv auf die Füße steigen würden, dann würden die Amerikaner mit ihren bunkerbrechenden Waffen und allem, was zur Verfügung steht, inklusive der Hilfe von Israel, die iranischen Atomanlagen versuchen platt zu machen.
Wie könnte dann Vergeltung aussehen?
Ich denke, wir sollten jetzt nicht damit rechnen. Wir haben jetzt, wie gesagt, diese Aufwallung, diese patriotische Aufwallung. Wir sollten nicht damit rechnen, diese 13 Ziele, 52 Ziele, 35 Ziele, da werden Zahlen genannt. Das ist doch letztlich, ist es für einen Papierkorb. Wir sollten nicht damit rechnen, dass der Iran jetzt clandestin irgendwo Tunnel gräbt, die Freiheitsstatue in die Luft jagt oder andere Dinge anzettelt. Es werden Nadelstiche kommen. Irak wird meiner Meinung nach eines der Hauptkriegsschauplätze bleiben und werden. Syrien wird eine wichtige Rolle spielen. Aber der Iran kann nicht, einfach weil er die militärische Power nicht hat, das militärische Rüstzeug nicht hat, kann sich den USA nicht wirklich entgegenstellen.
Das heißt, er wird eben auf die sogenannte asymmetrische Kriegsführung setzen oder definitiv Kampfführung setzen, die wir schon eben seit Jahrzehnten oder seit Jahren auch aus Libanon, Syrien und dem Irak kennen. Es ist sehr schade, dass der Irak jetzt sozusagen in das Konfliktfeld zwischen Iran und Amerika rückt. Denn eigentlich haben die beiden Mächte in der Vergangenheit immer irgendwie geguckt, dass sie miteinander kooperieren im Irak, dass es dort eine Regierung gibt. Und sie haben auch darin kooperiert, den sogenannten Islamischen Staat im Irak zu bekämpfen und zu verdrängen. Und sozusagen dieses Aufwallen in den Nadelstichen der Konfrontation und der Gegenkonfrontation macht schon die Möglichkeiten der Kooperation im Irak immer schwieriger.
Darf ich noch eine Ergänzung bringen? Wir erleben jetzt in den letzten Tagen, es gab diese Abstimmung vorgestern, dass das irakische Parlament beschlossen hat, die ausländischen Truppen sollen das Land verlassen. Von 328 möglichen Abgeordneten haben 170 abgestimmt, zu null, es war keiner dagegen. Sunnitische und kurdische Abgeordnete haben sich gar nicht erst beteiligt. Und ich denke, das wird letztlich der Triumph des Iran sein. Und da werden sie massiv dran arbeiten, die Amerikaner sukzessive aus dem Irak rauszudrängen. Und das wird letztlich das sein, was sie dann auch ihrer Bevölkerung, ihrem Volk verkaufen können. Seht ihr, unsere Standhaftigkeit hat gesiegt. Wir haben die Amerikaner. Und man muss daran erinnern, das war Soleimanis erster Impuls überhaupt. Das war seine ganze Existenzberechtigung, die Amerikaner aus der Region zu drängen. Und wenn es ihnen im Irak gelingt, und in Afghanistan mischen sie ja mehr oder weniger auch mit, was diese Friedensgespräche oder die sogenannten Trumpschen Friedensgespräche mit den Taliban angeht, auch da mischen die Iraner ja mit. Wenn es den Iranern gelingt, die Amerikaner aus dem Irak hinauszuschieben, hinauszudrängen, dann ist das ein Riesenerfolg für Teheran.
Wäre das womöglich, Herr von Marschall, die makabre Ironie des Schicksals, dass Soleimanis Tod womöglich genau das bewirkt, was er zu Lebzeiten nie erreicht hat, nämlich den Abzug der ausländischen Truppen aus dem Irak?
Wir erleben hier gerade ein wunderbares Beispiel von dem, worum es mir eigentlich geht, nämlich die unterschiedlichen Narrative. Natürlich möchte der Iran es so darstellen, als würde er die Amerikaner aus dem Irak verdrängen. Jetzt versetzen sich mal in Trumps Welt hinein. Der möchte nämlich auch gerne aus dem Irak abziehen. Nur soll es so aussehen, als würde er aus einem geordneten Irak abziehen. Wenn die Iraner einfach nur Geduld hätten, gar nichts täten, würden sie das, was sie haben wollen, den Abzug der Amerikaner, viel schneller erreichen, als in dieser Art, wie sie es tun, mit Nadelstichen, wo dann der Trump immer beweisen muss, dass er nicht der schwache, nachgebende ist, der sich das alles gefallen lässt. Und das ist sozusagen sozusagen die Dialektik dieser ganzen Situation, nicht? Und über den langen Zeitbogen ist es natürlich ganz klar, wer sozusagen dort der Gewinner sein wird. Und das hat damit zu tun, dass die USA überhaupt nicht das Interesse mehr haben, dort in großer Stärke präsent zu sein. Aus ihrer Sicht sind die Kosten und der Nutzen, die stehen einfach in keinem Gewicht. In Amerika sind die Meinungsumfragen ganz eindeutig. 65-70% sagen sowohl für Irak wie für Afghanistan, der Krieg hat sich nicht gelohnt. Wir haben da nicht erreicht, was wir erreichen wollten. Die wollen auch gar nicht unsere Hilfe in dem Sinne haben. Also selbst wenn man auf diese Art und Weise das Narrativ erzählt, dass die Amerikaner auf Wunsch dort gekommen seien, dann finden sozusagen die meisten Amerikaner, naja, aber die haben sich halt nicht so verhalten, wie wir uns das erhofft und erwartet haben, dass da nur eine einigermaßen freiheitliche Gesellschaft entsteht. Und das erleben wir jetzt bei dieser Abstimmung im irakischen Parlament. Nicht dort haben wir dasselbe Wechselspiel wie im Iran. Vor wenigen Wochen hat es im Irak noch Massendemonstrationen gegen die iranische Präsenz gegeben. Denn die Iraker haben ja auch ihren eigenen Nationalismus. Sicher, die Mehrheit der Bevölkerung sind Schiiten, nur die Minderheit sind Sunniten. Saddam Hussein hat sich mit sehr viel Gewalt gegen diese schiitische und dann natürlich auch sich zum Iran orientierende Minderheit durchgesetzt. Das hat dann der Angriff der Amerikaner, die Beseitigung des Saddam Hussein-Regimes umgekehrt. Aber die Iraker wollen weder von den USA dominiert werden, noch wollen sie von den Iranern dominiert werden. Sie wollen auch nicht, dass ein Stellvertreterkrieg auf ihrem Land ausgetragen wird. Und da sehen Sie diese Volatilität. Vor wenigen Wochen anti-iranische Demonstrationen im Irak, jetzt anti-amerikanische Demonstrationen.
Ja, das ist das Gleiche wie im Iran. Diese Proteste werden wiederkommen. Wir haben jetzt diese Trauerzüge und das Volk gibt sich jetzt erst einmal einer kollektiven Trauer hin. Aber dadurch werden ja keine Probleme im Iran beseitigt.
Genau.
Wir haben Drogenprobleme. Genau. Ich kenne kein einziges Land der Welt, und ich war in vielen, wo so viele Menschen drogenabhängig sind. Ich kenne kein Land, wo die Menschen so weit vom Islam weg sind wie im Iran. Ja, diese Probleme sind ja da. Und im Irak ist es ja nicht anders. Die Probleme sind da und sie kommen auch wieder.
Ja, und vor allen Dingen, Herr Baumgarten, was mich auch ganz bei meinem letzten Iran-Besuch, die Wasserknappheit in Teheran ist so unglaublich und der Smog ist so unglaublich belastend. Ja, also ja, diese Umweltfolgen oder auch im Irak, die Klimafolgen sind dort so unglaublich zu spüren. Es ist im Winter, ich war im letzten Januar in Bagdad, es war über 20 Grad mitten im Winter. Und die Menschen, die jungen Leute in Bagdad, mit denen ich gesprochen habe, die wollen wirklich eine Lebenschance haben. Sie wollen das Ende von korrupten Führungen haben, fragen sich, wenn wir so ein reiches Ölland sind und ein Gasland sind, wo bleiben unsere Ressourcen? Warum ist seit Jahrzehnten kein Aufbau da? Warum gibt es kein Gesundheitssystem, kein Bildungssystem? Und diese Forderung mit den Demonstrationen, die wir im Irak gesehen haben, auf die Herr von Marschall auch gerade noch hingewiesen hat, sind jetzt eben durch die Konfrontation Amerika-Iran, durch das Attentat auf Al-Muhandis und Soleimani zurückgetreten. Aber darum geht es im Endeffekt. Es geht um die Zukunftsperspektiven für die Menschen in dieser Region. Und sie werden ja immer wieder drauf zurückkommen. Und wir sollten uns dadurch diese Dinge nicht blenden lassen, sondern das ist am Ende des Tages, sind das die großen Fragen in unserer südlichen Nachbarschaftsregion. Werden Arbeitsplätze und Lebensperspektiven für die Menschen geschaffen oder nicht, damit es endlich dort zur Ruhe kommt?
Aber es wurde ja gerade eben angesprochen von Ihnen, Herr von Marschall. Sie haben gesagt, die Iraker wollen weder, dass die USA noch, dass der Iran ihr Land dominiert. Nun gibt es nun mal diese Forderung des irakischen Parlaments nach einem Abzug der US-Truppen. Und prompt reagiert US-Präsident Trump mit sehr harten Sanktionsdrohungen. Nimmt er den Irak überhaupt als souveränen Staat an?
Donald Trump sagt sehr, sehr viele dumme Dinge, unüberlegte Dinge. Die müssen wir nicht alle immer auf die Goldwaage legen. Da können wir uns, glaube ich, alle drüber einigen, dass er ziemlich viel krudes, auch unverantwortliches Zeug den ganzen Tag erzählt, twittert. Und dann gibt es daneben eine Administration mit erfahrenen Beamten, die auch die Region kennen und vor allem wissen, wie die Vorgeschichten sind. Diese Art von Irrationalität oder dass man nicht immer alles für bare Münze nehmen soll, die gilt natürlich auch im Irak. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieser Beschluss des irakischen Parlaments zum Abzug übrigens nicht nur der US-Truppen, sondern aller ausländischen Truppen, da müsste man ja mal fragen, bezieht sich das vielleicht auch auf iranische Milizen? Das werden wir alles sehen. Ich kann mir aber vorstellen, dass der gar nicht umgesetzt wird. Denn da haben sie wieder diese Art von Doppelspiel, das sie im Mittleren Osten ständig haben. Der gegenwärtige, amtierende Premierminister des Irak, der schon zurückgetreten ist, nur noch sozusagen interimistisch agiert, hat auf der einen Seite das Parlament aufgefordert, diesen Beschluss doch bitte zu fassen. Und auf der anderen Seite gesagt, er müsse erst mal gucken, was die rechtlichen und politischen Möglichkeiten seien. Und im Übrigen müsse man dann auch erst mal einen Zeitplan erstellen, wie das denn alles ablaufen soll. Das klingt für mich danach, also die nächsten Monate passiert erstmal gar nichts, sondern das war eine politisch-emotional notwendige Äußerung des irakischen Parlaments. Und wir sehen das ja auch, wenn man hier mit dem Bundesverteidigungsministerium spricht, die sprechen ja auch noch nicht von einem Ende des Bundeswehreinsatzes zur Ausbildung. Die haben ein paar Soldaten, nicht mal alle, nach Jordanien zwischenverlegt. Und ich würde mal annehmen, das kann alles ganz anders kommen, aber es ist zumindest eine gute Chance, dass die in ein paar Wochen wieder im Irak zurück sind und die Ausbildungsmission fortsetzen, ähnlich mit den NATO-Kräften in der IS-Allianz. Und auch die US-Truppen werden zu einem Teil, wenn nicht was ganz Gravierendes passiert, wahrscheinlich bleiben. Nur eben nochmal mit dieser wahnsinnigen Ironie, eigentlich würde Trump ja gerne mehr US-Soldaten aus dem Irak abziehen. Das hat er seinen Wählern versprochen. Und das Klügste wäre sozusagen, ihn nicht durch falsche Nadelstiche daran zu hindern.
Aber nun gibt es eben die deutschen Soldaten, deren Ausbildungsmission ausgesetzt ist. Es gibt, wir haben es in den Nachrichten gehört, jetzt auch diesen Teilabzug der NATO, der angekündigt worden ist. Es gibt diesen Willen der USA, aus dem Irak rauszugehen. Trotz allem, was wären das eigentlich, Herr Baumgarten, für Folgen für ein Land, in dem lange der IS sein Unwesen getrieben hat und wo sich Kurden, Sunniten und Schiiten ja seit Jahrzehnten immer wieder mal an die Kehle gehen. Was für Folgen hätte so ein Abzug?
Naja, es droht dahin zu kommen, wo wir in den Nullerjahren waren und anfangs eben auch der Zehnerjahre. Der Irak war instabil. Wie viele Jahre haben wir erlebt, dass die Nachrichten damit begannen, dass wieder in Bagdad oder in Tikrit oder wo auch immer eine Bombe hochgegangen ist? Ist schlimmstenfalls fallen wir zurück in Zeiten, die wir schon mal erlebt haben, dass sich der Irak einfach von innen heraus zerfleischt. Und die Situation hat sich ja seit 2003, seitdem die Amerikaner dort sind, in wesentlichen Punkten nicht entscheidend verbessert. Wir reden nach wie vor davon, wir haben es alle irgendwann mal erwähnt im Laufe dieser Sendung, dass viele junge Menschen keine Chance haben, dass viele junge Menschen keine Perspektive sehen, dass es an Jobs fehlt, dass eine gewaltige Umweltverschmutzung ins Werk gesetzt wurde. Das sind ja Dinge, die haben sich ja in den Lauf, im Lauf, das sind die Amerikaner nicht schuld, das ist jetzt einfach nur mal koinzidental, die haben sich ja massiv verschlechtert. Also worüber reden wir? Wir reden über ein Land, das jetzt zwischen zwei Antagonisten zerrieben wird, möglicherweise, und das selber einfach in der innerlichen Verfassung nicht gut aufgestellt ist, wo Jobs fehlen, wo riesige soziale Probleme sind, Umweltprobleme sind. Also es kann wieder zu einer gehörigen massiven Selbstzerfleischung kommen.
Und ist die Spekulation des Iran, dass dann ein Vakuum entsteht, in dem man sozusagen die völlige Vorherrschaft des Iran im Irak durchziehen könnte?
Ich muss gestehen, obwohl ich mich jetzt wirklich lange mit diesem Land und dieser Kultur und der Politik dieser Menschen beschäftige, so richtig verstehen tue ich vieles einfach nicht. Ja, wir hatten die Revolution, keine Angst, ich gehe jetzt nicht ganz weit zurück, mit dem Anspruch, eben den Entrechteten zu Recht zu verhelfen, den Armen zu Wohlstand zu verhelfen. Und wenn man den Iran von heute sieht, dann kann ich nur sagen, dass komplett gescheitert. Diese gesamte Revolution komplett gescheitert. Moralisch ist die iranische Gesellschaft total am Boden. Sie gucken sich die Scheidungsrate an. Ich habe die Drogengeschichten erwähnt. Es gibt wahnsinnig viele soziale Probleme. Viele Menschen leiden nicht nur wirtschaftlich, sie leiden unter Depressionen. Und daneben gibt es eben die Revolutionsgarde, die als Staat im Staate fungiert. Es gibt wahnsinnig viele Nutznießer dieses Systems. Sie haben Stiftungen, sie haben Unternehmen, die 30% des Bruttoinlandsprodukts ausmachen, die keinerlei Steuern bezahlen, die alle Privilegien genießen, wenn sie durch Teheran laufen, vor allem im Norden, sehen Sie alles, was auf dem internationalen Automarkt verfügbar ist. Bentleys, Cayennes, die teuersten Autos. Das ist jetzt nicht übertrieben, das ist einfach so. Die fahren immer noch rum. Dieses Land ist in sich total zerrüttet und letztlich übertragen die Iraner, die iranische Führung überträgt diese Situation. Sie existiert sowieso schon im Irak, aber sie verschlimmert die Lage noch im Irak zusätzlich.
Ja, und dazu gibt es eben auch diese außenpolitische Strategie, diesen Ehrgeiz des Regimes, überall dort als Hegemon aufzutreten, wo schiitische Muslime leben. Also im Irak, im Libanon, in Syrien, selbst im Jemen. Ändert der Tod Soleimanis, den ja viele als wichtigsten Akteur, aggressiven Akteur im Nahen Osten bezeichnet haben. Ändert der Tod dieses Mannes irgendetwas an dieser iranischen Strategie?
Nein, ich glaube das nicht, weil Soleimani wurde ja gleich ersetzt durch einen neuen Führer der Quds-Brigaden, die ja ein Teil der Revolutionsgarden sind. Und die Machtnetzwerke, die die Revolutionsgarden in der Region ausgebreitet haben, in den Libanon zu Hisbollah, in Syrien zu eigenen Milizen zur Unterstützung des Assad-Regimes, im Irak, auch in den Jemen hin, das wird man versuchen zu halten, auch wenn man weniger finanzielle und militärische Ressourcen hat. Das wird bleiben, weil dieses Narrativ in dem Regime drin ist, wir müssen uns in dieser Art Vorwärtsverteidigung in Anführungsstrichen schützen vor einer Intervention von außen, weil wir haben ja diese Erfahrung aus dem Krieg der 80er Jahre, den Überfall des Irak. Und wir wollen uns gegen eine Möglichkeit in Zukunft schützen. Was das Interessante ist in dem Verhältnis der irakischen Schiiten zum Iran, ein Großteil der Proteste, die wir im Herbst gesehen haben im Irak, interessanterweise eben durch die irakischen Schiiten gegen den Iran, haben insbesondere wirtschaftliche Gründe. Denn mit der Zunahme der Sanktionen haben die Iraner ihre Exporte in den Irak so verbilligt, dass die irakischen Produkte nicht dagegen angehen konnten. Und das haben sie mit einer großen politischen Macht flankiert. Und da ist ein großer anti-iranischer Protest entstanden der irakischen Schiiten gegen den Iran. Und das Interessante ist, wenn Sie bei den Protesten, die ja übrigens auch gestern wieder auf dem Freiheitsplatz in Bagdad stattgefunden haben, von den besonderen jungen Leuten für Arbeit, Brot und Ausbildung, wenn Sie deren Plakate lesen und auch denen auf Twitter folgen, dann sehen Sie, die wollen diese Teilung in Kurden, Schiiten oder gerade Sunniten und Schiiten nicht mehr haben. Weil sie sehen das als eine Grundproblematik für die Korruption dieses Staates. Und sie wollen davon weg. Und das erklärt auch noch wieder die Ängste, die aus dieser Abstimmung kommen, dass eben, wie wir vorhin analysiert haben, dass Kurden und Sunniten der Abstimmung weggeblieben sind aus dem irakischen Parlament und eben nur die Schiiten abgestimmt haben. Diese Angst, die da ist, dass das doch wieder alles nur unter diesen ethnischen und religiösen Gesichtspunkten gesehen wird und nicht die Menschen oder die jungen Leute mit ihren Wünschen im Mittelpunkt stehen, in einer Gesellschaft, die zu 50% unter 20 Jahren ist.
Wenn ich etwas ergänzen darf, nochmal zu dem strategischen Netz, das die gesponnen haben. Im Iran wird das als Vorwärtsverteidigung, als strategische Verteidigung gesehen. Man muss auch einfach mal die Zahlen wahrnehmen, die hier auf dem Markt sind. Die Iraner wenden irgendwas zwischen 10 und 20 Milliarden Dollar jährlich für ihre Rüstung auf und für ihre Wehrhaftigkeit. Wenn Sie sich angucken, gerade so nach dem Einmarsch der Amerikaner im Irak 2003, wo überall plötzlich amerikanische Truppen stationiert waren, da entstand in Teheran schon das Gefühl, wir sind umkreist, als nächstes gehen die uns an die Gurgel. Mhm. Also man muss auch einfach mal versuchen, auch wenn es schwerfällt, die iranische Position, man muss sie nicht rechtfertigen, man muss versuchen, sie zu verstehen.
Könnte es denn sein, dass nach der Tötung Soleimanis die iranische Lehre aus diesem Ereignis sein könnte, hätten wir die Atombombe, würde Trump nicht so mit uns umspringen und einfach mal so den zweitwichtigsten Mann im Staat töten lassen?
Also nach meiner Lesart ist der iranische Revolutionsführer sehr stark wirklich auch anti-amerikanisch eingestellt und ich glaube ganz einfach, dass in seinem Zirkel und in vielen der radikalen Teile in der Führung sich einfach das Bild stärkt, die amerikanische Strategie der Sanktionen und des Austritts aus dem Atomprogramm und der Tötung von Soleimani laufen alle darauf hinaus, nicht wie man immer so schön sagt, unser Verhalten in der Region zu ändern, sondern das Regime zu stürzen. Vielleicht ist das auch auch in der Lesart vieler Teile des Regimes positiv, dass sie dann eben sich daraufhin zurücklehnen. Aber ich glaube, dass sie versuchen, dass es immer noch versuchen werden wollen, diese Sanktionen loszuwerden, um das Regime zu erhalten. Und wenn sie das Gefühl haben, weil man eine Möglichkeit hat, mit dem amerikanischen Präsidenten einen Vertrag zu verhandeln, auf den man sich wirklich verlassen kann, glaube ich in meiner Wahrnehmung, würden sie auch über diesen Hebel springen und das auch durchführen. Aber sie können sich nicht drauf verlassen. Und deshalb hat der Revolutionsführer zum Beispiel auch, als die UN-Vollversammlung war im letzten Herbst, der iranischen Delegation verboten, sich mit Amerikanern zu treffen, weil ja eben die Spekulationen waren, wenn die sich treffen, könnten sie sich gegebenenfalls auf einen Vertrag einigen und die Sanktionen würden zurückgeschraubt.
Jetzt sind wir bei der Diplomatie angekommen, Herr von Marschall. Lassen Sie mich ganz kurz zu Herrn von Marschall kommen, Herr Baumgarten. Am kommenden Freitag treffen sich die EU-Außenminister zum Thema Iran. Was können die tun, um die Gewaltspirale zu stoppen?
Ich fürchte sehr, sehr wenig. Das ist sehr, sehr traurig. Aber die EU hat keine großen Möglichkeiten. Es gilt das Alte, dass wir dort ein geopolitischer Zwerg sowohl politisch sind. Und wenn es ums Militärische geht, sind wir ein Lilliputaner hier in Europa. Aber ich würde gerne noch zwei Anmerkungen zu dem vorsagen. Ich meine, eine Atombombe ist halt kein sehr gutes praktisches Mittel, um Regime-Change zu verhindern. Nicht? Von schon gar nicht. Der kommt ja im Wenn von innen. Nicht? Und da kann man mit Atombomben relativ wenig anfangen. Und das Zweite ist, es gibt ja dieses Nebeneinander. Also ich will hier wirklich nichts kleinreden oder so, aber es gibt dieses Nebeneinander, dass der Iran und die USA zum Teil auch parallele strategische Interessen haben. Wir haben das, hat vorhin auch schon mal ein Kollege gesagt, ich weiß nicht, ob es Herr Baumgarten war oder Christian Hanelt. Es gab ja doch eine gewissen Versuch, gemeinsam an der Stabilisierung des Irak zu arbeiten. Es gab diesen Versuch auch in Afghanistan, wo sich der Iran keineswegs so verhalten hat, dass er das allergrößte Interesse hat, dass die amerikanischen Stabilisierungsbemühungen scheitern. Und selbst der Versuch, in Syrien Einfluss zu nehmen, hat da gewisse Grenzen. Das sind natürlich alles sehr, sehr zarte Pflänzchen. Und im Moment ist sehr, sehr viel Vertrauen kaputt gegangen. Es gibt auch wahrscheinlich viel weniger Gesprächsformate, als es sie geheim in den vergangenen Jahren gab. Aber ich glaube doch, bei aller Nüchternheit, die ich hier immer wieder einfordere, wenn man die Dinge betrachtet, ich glaube schon an eine große Rationalität in diesem Regime. Das möchte sich nicht selber in die Luft setzen. Es möchte auf der einen Seite natürlich Stärke nach innen demonstrieren. Es möchte seinen messianischen Charakter nach außen glaubwürdig machen. Aber es gibt auch Grenzen, möchte ich nur noch mal wiederholen, wo dieses Regime nicht an einer unkontrollierbaren Eskalation des Konflikts interessiert ist und auch gar nicht interessiert sein kann. Und darauf setze ich letzten Endes meine Hoffnung, dass es am Ende doch eben in der absehbaren Zeit relativ glimpflich ablaufen wird. Natürlich mit gewissen Aktionen, gewaltsamen Aktionen. Und wir warten eben oder müssen nun alle abwarten, wie die in der Praxis aussehen werden. Und davon wird die amerikanische Reaktion
ausgehen. Wir als Europäer. Sie hoffen, lassen Sie sich kurz dabei bleiben, Sie hoffen auf die Rationalität des iranischen Regimes. Vertrauen Sie auch der Rationalität des amerikanischen Präsidenten?
Ja, unbedingt. Ich glaube, auch da haben wir uns ein bisschen einen Boogeyman hier in Europa gebaut. Emotional sehr verständlich, nicht? Also es gibt nichts, was ich hier an Trumps Vorgehen, seinen Tiraden verteidigen möchte. Nur es gibt dort eine Rationalität und die baut darauf auf, dass Trump die nächsten Wahlen gewinnen möchte und keine unkalkulierbaren Risiken haben möchte. Und generell ist er avers gegen militärische Aktionen. Das haben wir doch nur überall gesehen. Das gilt für Nordkorea, das gilt für den Syrien-Konflikt. Es gilt auch, abgesehen von der Tötung General Soleimanis, hat Donald Trump auch gegenüber Iran große Zurückhaltung walten lassen, was militärische Möglichkeiten betrifft. Das hat vorhin schon ein Kollege gesagt. Als damals die Iraner diese amerikanische Drohne abgeschossen haben, hat Trump Vergeltung angedroht, sie aber nicht durchgeführt. Und das noch damit begründet, er wolle keine Eskalation und vor allem keinen Verlust an iranischen Menschenleben, dessen Folgen dann möglicherweise schwer kalkulierbar sind.
Welche Interessen haben wir als Europäer, wenn wir auf die Region gucken? Unser Interesse ist, dass in der südlichen Nachbarschaft, Nahost wie Nordafrika und auch gerade in der Golfregion Iran, Irak und so weiter, dass die Menschen Lebens- und Arbeitsperspektiven haben und dass dort dadurch Modernisierung und Ruhe eintritt. In diesem Sinne ist es wichtig und richtig, wenn Iran durch ein Atomabkommen daran gehindert wird, militärische Kapazitäten, nukleare Kapazitäten zu entwickeln. Deswegen ja das Programm. Und zweitens, sind wir nicht damit einverstanden, wie Iran mittels seiner asymmetrischen Kriegsführung im Libanon, in Syrien und im Irak agiert. Und da müssen wir diplomatisch ran, dass alle Länder dieser Region an einen Verhandlungstisch kommen, damit die Kriege und Konflikte auf der politischen Ebene gelöst werden. Auch wenn wir vielleicht ein sicherheitspolitischer Zwerg sind, haben wir diplomatische Kraft, wenn wir alle unsere Außenminister zusammen auf die Reise schicken und da wirklich Einheit zeigen.
Rache für Soleimani, droht ein Krieg mit dem Iran. Darum ging es in diesem SWR2-Forum. Schönen Dank an Christian Hahnl, der ist der Nahostexperte der Bertelsmann-Stiftung, an Christoph von Marschall vom Tagesspiegel und an Reinhard Baumgarten, ehemaliger ARD-Korrespondent für den Iran. Am Mikrofon war Martin Durm.